In Vorlesung Nummer 18 springen wir in den Paragraph 22 des Manuskripts, überschrieben gewöhnliche Differentialgleichungen. Der Grund ist der folgende: Im vergangenen Abschnitt, in Paragraph 17, haben wir über differenzierbare Kurven geredet, die Frenet'schen Formeln abgeleitet. Davor haben wir uns intensiv mit metrischen normierten Räumen auseinandergesetzt. In Paragraph 22 geht es jetzt darum, die beiden Dinge kurz zusammenzubringen, im Sinne von, wir wollen zeigen, dass die Differentialgleichungen, die Frenet'schen Formeln, lösbar sind. Und das soll gleichzeitig eine Anwendung sein unserer abstrakten Theorie, metrische Räume und normierte Räume. Wie das zusammenkommt, das sehen wir gleich. Noch eine Bemerkung vorweg, das Material aus Paragraph 18 und den folgenden Paragraphen wird natürlich nachgeholt. Paragraph 22 beschäftigt sich mit einer Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen, zu der auch Spezialvorlesungen angeboten werden. Das heißt, was wir machen werden, sozusagen einen entscheidenden Satz diskutieren und beweisen, wie bereits erwähnt. Die Anwendung unserer abstrakten Theorie wird diesen Satz ergeben. Und ja, in späteren Vorlesungen, die Sie eventuell hören, gibt es natürlich noch viel mehr Informationen über gewöhnliche Differentialgleichungen. Bevor wir weiter fabulieren, gucken wir uns an auf der getippten Seite 3 die vage Definition, was ist eine gewöhnliche Differentialgleichung? Eine gewöhnliche Differentialgleichung hat eine Ordnung, die Zahl k größer gleich 1, natürliche Zahl, und diese Zahl gibt sozusagen an, welche Ableitung die höchste Ableitung ist, die in die Gleichung eingeht. Prinzipiell sieht eine Differentialgleichung so aus, wie es in der Formelzeile mit dem Stern aufgeschrieben worden ist. Eine Funktion groß f, ausgewertet, reelle Variable x. Zweites Argument, y von x, y' von x, bis eben yk, die k-te Ableitung an der Stelle x. Wenn man groß f auf diesem k plus 2 Tupel auswertet, dann ergibt sich 0 für alle x. Die Funktion groß f, wo ist die definiert? Auf einem Intervall i, Kreuz rk plus 1, mit Werten in r. I ist ein offenes Intervall. Die reelle Variable x durchläuft das offene Intervall i und y, etwas unübliche Notation, ist eine Funktion von x, hier in dem Fall mit reellen Werten. Und in das f wird eingesetzt, abgesehen von x, die Funktion yx, die Ableitung von y bis hin zur Kartenableitung, also insgesamt taucht die Funktion y k plus einmal auf und Groß f ist also eine Funktion von k plus 2 Veränderlichen. Vage gesprochen handelt es sich bei einer gewöhnlichen Differentialgleichung um eine Relation zwischen x, der reellen Variablen, der gesuchten Funktion y, die von x abhängt, bis hin zur Kartenableitung von y auf dem Intervall i. Aufgeschrieben in der Form der Formel Stern. Ja, und was sucht man? Im Allgemeinen sucht man eine k-mal differenzierbare Funktion y von diesem Intervall i in die reellen Zahlen, sodass diese Relation Stern für möglichst viele Punkte x aus dem Intervall i erfüllt ist. Die Notation ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Funktionen haben wir früher nicht y genannt. Aber da die definierende Funktion, die die Relation definiert, groß f heißt, wäre es vielleicht nicht ganz so glücklich, die gesuchte Funktion klein f zu nennen. Die Notationen in der Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichung sind auch in gewissem Sinne ja etwas standardisiert. Die Funktionen werden oft als y von der Variablen x oder y von der Zeitvariablen t bezeichnet. Also da sind die Bezeichnungsweisen ein bisschen anders als so in der allgemeinen Theorie. Gut, jetzt kann man da auch sich lange drüber auslassen. Es macht wenig Sinn, über gewöhnliche Differentialgleichungen allgemein zu fabulieren. Am besten guckt man sich Beispiele an und versucht, gewisse Klassen auszusondern, über die man was sagen kann. Beginnen wir mit den Beispielen auf der Seite 3 unten. Das erste Beispiel, da ist es natürlich so, man startet von der Funktion und guckt, welche Differentialgleichung die erfüllt. Üblicherweise ist das Vorgehen anders. Man hat die Differentialgleichung gegeben und sucht die Funktion. Sei es drum, im ersten Beispiel y von x ist e hoch x. Y' ist dann y. Ableitung von e hoch x reproduziert sich. Und wenn man das in die Form Stern bringen will, dann ist die Funktion groß f eine Funktion von drei Veränderlichen, nämlich von x, von einer zweiten Veränderlichen Alpha, einer dritten Veränderlichen Beta. Alpha steht für y, Beta für y' und groß f ist zu definieren als Beta minus Alpha. X geht nicht explizit ein. Die Ordnung ist in diesem Fall k gleich 1, der Differentialgleichung y' gleich y. Und wenn man das f so definiert, wie wir es hingeschrieben haben, dann ist die Differentialgleichung y' gleich y von dem Typ Stern mit dem gerade definierten großen f. Beispiel Nummer 2. Da schauen wir uns die Funktionen yx gleich Sinus x beziehungsweise yx gleich Cosinus x an. Da weiß man, diese beiden Funktionen zweimal abgeleitet, ergibt die Ausgangsfunktion mit einem Minuszeichen. Mit anderen Worten, die Differentialgleichung, die von diesen beiden Funktionen erfüllt wird, ist y2' gleich minus y. Die zweite Ableitung geht ein als höchste Ableitung. In der Differentialgleichung ist die Ordnung also 2, k ist 2 zu wählen. Und in der letzten Zeile steht die Definition von Groß F, abhängig von vier Veränderlichen jetzt, weil die Funktion geht ein, die erste Ableitung, die zweite Ableitung, da haben wir schon drei Veränderliche, das entspricht den Variablen u, v und w. Und das x ist natürlich auch mit aufzuführen, auch wenn es formal gar nicht auftaucht, denn Groß F ist einfach w plus u. Und in diesem Fall sieht man mit dieser Wahl von f die allerletzte Gleichung auf der Seite 3 unten. Dann hat die Differentialgleichung y2' gleich minus y formal auch wieder die Form Stern, die wir allgemein zugrunde gelegt haben. Wie bereits gesagt, Differentialgleichungen ganz allgemein zu studieren, macht wenig Sinn. Man muss sich auf spezielle Klassen beschränken, wo man Aussagen machen kann. Und eine Notation, die wichtig ist in den Beispielen, die wir gerade aufgeschrieben haben, Seite 4 oben, da wird festgehalten, in den Beispielen geht die Variable x nicht explizit ein. Und in diesem Fall, wenn x nicht explizit aufgeführt wird, dann spricht man von einer autonomen Differentialgleichung. Das ist also beispielsweise bei y' gleich y, y2' gleich minus y der Fall. Da ist in dem großen f das x nicht extra aufgeführt. Ein paar Bemerkungen. Man kann natürlich die Situation auch noch formal kompliziert machen, inhaltlich nicht unbedingt. Man kann nämlich für das große f und auch für die gesuchte Funktion y vektorwertige Funktionen zulassen. Das heißt, y ist jetzt keine Funktion von dem Intervall i in die reellen Zahlen, sondern von dem Intervall i in den r klein n. Und entsprechend kann Groß F auch mehrere Komponenten haben. Dann spricht man nicht von einer gewöhnlichen Differentialgleichung, sondern von einem System gewöhnlicher Differentialgleichungen. Ein Beispiel dazu finden Sie in der Mitte von Seite 4. Auch hier wieder in dem Beispiel, man startet von der Funktion und schreibt dann sozusagen erst das Differentialgleichungssystem auf. Die vektorwertige Funktion y von x ist Sinus x, Cosinus von x und das Gleichungssystem, das gelöst wird. Die erste Komponente von y abgeleitet, also Sinus differenziert, ergibt die zweite Komponente. Und die zweite Komponente von y abgeleitet ist minus die erste Komponente. Und zur Übung sollten Sie für den Fall die Funktion Groß F auch mal aufschreiben. Zweite Bemerkung, das Wort gewöhnlich. Was bedeutet gewöhnliche Differentialgleichung? Das bedeutet, die Funktion y, die man sucht, hängt nur von einer reellen Veränderlichen ab. Im Unterschied dazu gibt es viel kompliziertere Differentialgleichungen, nämlich Differentialgleichungen für Funktionen, die von n reellen Veränderlichen x1 bis xn abhängen. Und solche Differentialgleichungen für Funktionen mehrerer Veränderlicher, wo partielle Ableitungen eingehen, die nennt man dann partielle Differentialgleichungen. Unten auf der Seite 4 sind zwei Beispiele aufgeschrieben. Im ersten Beispiel summiert man von 1 bis n die zweiten partiellen Ableitungen von einer Funktion u, jeweils nach der Variablen xi. U hängt ab von x1 bis xn. Im zweiten Beispiel, da hat man eine Funktion v, abhängig von einer reellen Variablen t und noch von n Raumvariablen. Die Notation ist in dem zweiten Beispiel so, man stellt sich wirklich vor, t ist eine Zeitveränderliche und x1 bis xn sind Raumvariablen. Und die partielle Differentialgleichung, man differenziert v partiell nach der Zeit und subtrahiert davon das, was man vorher gemacht hat, nämlich die zweiten partiellen Ableitungen von v nach den entsprechenden Raumvariablen. Die Theorie partieller Differentialgleichungen, die ist viel, viel komplizierter, also das wollen wir im Moment gar nicht diskutieren. Da gibt es Spezialvorlesungen im fortgeschrittenen Studium. Nummer 3, eine allgemeine Bemerkung unten auf der Seite, wo kommen Differentialgleichungen vor? Natürlich Bewegungsgleichungen in der Physik, Reaktionsvorgänge in der Chemie, Evolutionsmodelle in der Biologie und so weiter und so weiter. Es gibt unendlich viele Bücher über gewöhnliche Differentialgleichungen, die natürlich sehr theorielastig sind. Ich habe ein Buch erwähnt, das Buch von Braun. Und dieses Buch ist jetzt weniger theorielastig. Wer sich wirklich mal für Anwendungen für Modellierung mit gewöhnlichen Differentialgleichungen interessiert, der kann in diesem Buch fündig werden. Da sind sehr viele Beispiele aufgelistet. Das Buch ist also nicht übermäßig theorielastig. Eine weitere wichtige Namensgebung, wir hatten schon autonom. Ein ganz wichtiger Fall, über den wir hauptsächlich reden werden, ist die Bemerkung 4 auf der Seite 5. Nämlich die Situation, wo man die Gleichung Stern nach der höchsten Ableitung auflösen kann. Das heißt, man kann Stern überführen in die Formel mit der Nummer 2 Stern, y Karte Ableitung, die höchste Ableitung an der Stelle x, ist gleich jetzt Funktion klein f und klein f hängt ab von x und jetzt yx bis hin zur k-1. Ableitung von y. Wenn das möglich ist, wenn man wirklich sozusagen die höchste Ableitung auf die linke Seite bringen kann und auf der rechten Seite steht eine Kombination von x und Ableitungen von y bis zur Ordnung k-1, dann heißt die Differentialgleichung explizit und natürlich nach wie vor von Carter Ordnung. Unsere Untersuchungen, wie in der Mitte von Seite 5 aufgeschrieben, die beschränkt sich sozusagen im Wesentlichen auf den Fall expliziter Gleichungen, und Systeme erster Ordnung. Wie wir gleich sehen werden, ist die Einschränkung auf Ordnung 1 eigentlich keine Einschränkung. Explizit ist natürlich schon eine Einschränkung. Das heißt, wir gehen davon aus, dass man links die Ableitung hat der gesuchten Funktion y und rechts steht eine Kombination der Variablen x und der Funktion y, aber keine weitere Ableitung mehr. Also, wir betrachten den Fall y' von x ist gleich gegebene Funktion klein f und klein f hängt ab von x und y von x. X aus dem Intervall und die Funktion f ist vorgegeben. Dicke Druck steht jetzt da, uninteressanter Fall. Und da fehlt ein wichtiges Wort, nämlich f hängt nicht von y ab. Wenn nämlich f nicht von y abhängt, wie sieht die Differentialgleichung dann aus? Dann steht da y' von x ist gleich f von x. Für alle x aus i. Das ist die Gleichung, die zu lösen ist. Und das kann man direkt machen. Man wendet den Hauptsatz an und bekommt y von x ist eine Konstante plus das Integral von dem Punkt x0 bis x von f von t dt. Falls wir f mal als stetig annehmen, was wir für diese Rechnung einfach mal tun. Und dabei ist c eine Integrationskonstante und x0 irgendein fixierter Punkt aus dem Intervall i. Das heißt, dieser Fall ist wirklich nicht von Interesse. Die Differentialgleichung sollte von der Form sein, dass auf der rechten Seite das y zumindest nochmal auftaucht. In der drittletzten Zeile steht die Formulierung, man sieht direkt. Und das Wort direkt ist natürlich zu interpretieren. Was genau gemeint ist an der Stelle, der kleine Ausblick, dass man für Probleme der Form 2 Stern, also für explizite Gleichungen erster Ordnung, recht schnell unter geeigneten Bedingungen sehen kann, dass man sozusagen Existenz und Eindeutigkeit hat in folgendem Sinn. Das sind die beiden letzten Zeilen. Man gibt sich einfach mal einen Punkt x0 aus dem Intervall i vor und sucht eine Lösung y von x mit folgenden Eigenschaften. Y von x0 soll ein vorgegebener Wert eta sein. Also das eta ist auch, was in der letzten Zeile steht, vorgegeben. Und es soll eben gelten, y' von x gleich f, klein f vorgegeben, von x und yx auf dem Intervall i, dass dies mehr oder weniger eindeutig möglich ist, hierzu eine Lösung zu finden. Und das sind die Sätze 22.1 und 22.2, der zentrale Existenz- und Eindeutigkeitssatz von Pickard-Lindelöf. Da kommen wir später zu. Bevor wir dazu kommen, ein paar allgemeine Bemerkungen vorweg, kleiner Rückschritt. Man kann Unsinn hinschreiben. Das heißt, Differentialgleichungen müssen keine Lösungen haben. In dem Beispiel, was da steht, ist das ziemlich offensichtlich. Da will jemand die Differentialgleichung yx minus x in Klammern zum Quadrat plus y' Quadrat identisch 0 lösen. Unschwer zu erkennen. Notwendigerweise ist dann y von x gleich x und die Ableitung gleich 0. Das passt irgendwie nicht zusammen. So wie es da steht, ist es ziemlich offensichtlich, aber Sie können sich vielleicht vorstellen, je nachdem, was man hinschreibt, ist es nicht so klar, dass das Problem gar keine Lösung hat. Also da muss man schon aufpassen und das führt wieder in die Richtung, dass man sich zunächst auf explizite Gleichungen und Systeme erster Ordnung beschränkt, weil da nämlich sozusagen die Situation übersichtlich ist. Das zweite Beispiel zeigt, dass Eindeutigkeit auch verloren gehen kann bei expliziten Differentialgleichungen der Ordnung 1. Das Beispiel in der Mitte von Seite 6. Die Funktion f hängt ab von x und y, dritte Wurzel y Quadrat. Definiert für alle xy aus R, y' von x, die Differentialgleichung ist kleines f von x und y von x. Das ist zu lösen. Da kann man eine ganze Schar von Lösungen hinschreiben. Die erste Lösung phi 0 von x, die Nullfunktion. Dann eine zweite Lösung psi mit dem Index a von x steht da. 1 27. x minus a hoch 3 mit irgendeinem a aus r. Und dann gibt es noch eine Schar von Funktionen psi, die haben zwei Indizes, b und c. Dann nimmt man das, was man vorher hatte, für x kleiner gleich b, setzt es 0 für x zwischen b und c, wo wobei man annimmt, b ist kleiner als c, und für x größer gleich c nimmt man das Psi mit dem Index c von oben. Rechnet nach, dass diese Funktionen auch Lösungen sind des Problems. Und alle Funktionen Phi 0, Psi 0, Psi mit Index b und c, die erfüllen alle das Anfangswertproblem y' gleich dritte Wurzel y Quadrat, y0 gleich 0. Also es gibt Scharen von Lösungen dieses Anfangswertproblems. Eindeutigkeit geht verloren. Woran liegt das? Der Grund ist, die Funktion klein f, die da definiert wird, die dritte Wurzel y Quadrat, die ist zwar stetig, aber eben auch nur stetig und nicht besser. Und das macht genau den Unterschied aus. Man kann zwar Lösungen finden, aber im Allgemeinen keine eindeutigen Lösungen. Das, was wir machen wollen, unser Ziel, steht auf der Seite 6 unten. Wir wollen Bedingungen hinschreiben an das kleine f, unter denen man eben Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen hat zum Anfangswertproblem. Und in Seite 6, auf Seite 6 unten der letzten Zeile ist ein Schreibfehler. Da steht natürlich y' von x gleich f von x und y von x und nicht a von x. So, und was braucht man für das kleine f, um was Sinnvolles machen zu können? Da steht auf der Seite 7 in der Definition 22.1. Das Wort kennen Sie schon, das Wort Lipschitz-Bedingung, und hier taucht es in einer etwas anderen Form auf. Wir nehmen eine offene Menge G, offen in R kreuz Rn. Warum? Was ist das G? Das ist der Definitionsbereich der rechten Seite F. Und der Definitionsbereich der rechten Seite F, wie sollte der sein? Man hat ein Intervall, das denkt man sich, also die reelle Veränderliche, plus noch Raumvariablen dazu, also Rn. Also F definiert auf diesem offenen Bereich G. Und f hat Werte auch in Rn. Wir schreiben dann für die Variablen x, y, abkürzend, das soll sein x, die reelle Veränderliche, plus eben y1 bis yn, das sind die Variablen von f. Also das n deutet an, wir reden direkt über Systeme, aber die Ordnung ist 1. Gut, dann die Notation. Die Funktion f, die heißt partiell Lipschitz-stetig bezüglich der y-Variablen, also der räumlichen Veränderlichen y aus Rn sozusagen, genau dann, wenn die Lipschitz-Bedingung gilt, es existiert ein L größer gleich 0, fxy minus fxy Schlange, kleiner gleich L mal y minus y Schlange, alles gemessen in der euklidischen Norm. Hier ist der Punkt eben der, das x ist an beiden Stellen gleich. Das heißt, f wird ausgewertet in Punkten xy und xy-Schlange. Die Variable wird sozusagen nur in der Rn-Richtung verändert und deswegen heißt das partielle Lipschitz-Bedingung. Eine richtige Lipschitz-Bedingung wäre, wenn man für x auch dann x-Schlange schreiben würde, aber das wird nicht verlangt. Das ist also die Definition der partiellen Lipschitz-Bedingung, wenn diese Ungleichung mit der euklidischen Norm erfüllt ist für alle xy und alle xy-Schlange Element g. Die Nummer 2 in der Definition ist eine kleine Abschwächung. Man nennt f lokal Lipschitz bezüglich y, genauer lokal partiell Lipschitz bezüglich y, wenn Folgendes möglich ist. Man wählt irgendeinen Punkt x0y in dem Bereich G und findet dazu eine Umgebung, genannt groß U, in der Menge G, G ist ja offen, unten L größer gleich 0, mit der Eigenschaft, dass die Ungleichung von oben jetzt eben nur noch richtig ist für alle xy, xy-Schlange aus U. Der zweite Teil der Definition ist offensichtlich eine Abschwächung der ersten Forderung, wo man partielle Lipschitz-Stetigkeit bezüglich y auf ganz g verlangt. So, und da kehren wir zurück zu unserem Beispiel, wo wir viele Lösungen hatten. Das ist Bemerkung 2. In dem Beispiel ist G R Kreuz R. Die Funktion klein f von x und y, y jetzt natürlich reell, ist dritte Wurzel y Quadrat. Und die Beobachtung ist, dieses f genügt in keiner Umgebung von A0, A irgendein Punkt aus R, einer lokalen Lipschitz-Bedingung bezüglich der y-Veränderlichen. Warum? Ja, die Funktion t geht über in dritte Wurzel t Quadrat, die ist nicht Lipschitz bei 0. Also die Bedingung aus der Definition 22.1 ist verletzt. Bemerkung 3, die Frage, wie man solche Bedingungen verifiziert, das geht später da mit Hilfe der Berechnung partielle Ableitungen von dem kleinen f bezüglich der Variablen y1 bis yn. Wenn die partiellen Ableitungen beschränkt sind, dann hat man gute Chancen, die partielle Lipschitz-Bedingung zu beweisen. Gut, damit sind wir in der Situation, den Satz 22.1 zu diskutieren, nämlich die Eindeutigkeit für gewisse explizite Systeme erster Ordnung. Und was da passiert, steht auf der Seite 8 oben. Wir haben unser f, das geht von g in den Rn und g ist eine offene Menge in R kreuz Rn. Unser f sei stetig als Funktion auf g und es soll auf g der lokalen Lipschitz-Bedingung bezüglich y genügen. Also stetig insgesamt, lokal Lipschitz bezüglich der Variablen y. Dann nehmen wir weiter an, wir haben zwei Lösungsfunktionen, Phi und Psi, definiert auf einem Intervall i mit Werten in der n, der Differentialgleichung oder genauer des Differentialgleichungssystems y' von x gleich f klein f von x und y. Diese beiden Lösungen sollen auf einem Intervall existieren. Und natürlich ist die Bedingung auch noch geklammert aufgeführt. Die Lösungskurven t, phi t und t, psi t, die sollen natürlich in g verlaufen. Sonst kann ich f gar nicht auf den Lösungen auswerten. Und die wichtige Folgerung, gibt es dann einen, sagen wir, Zeitpunkt x0 aus i, sodass die beiden Funktionen, die beiden Lösungen übereinstimmen, dann sind sie überhaupt gleich. Der Beweis, man zeigt zunächst mal in dem ersten Schritt auf Seite 8, die Behauptung, wenn es einen Punkt a aus i gibt, aus dem Intervall, wo die beiden Lösungen übereinstimmen, dann findet man ein Epsilon größer 0. Mit der Eigenschaft, dass die beiden Lösungen übereinstimmen, für x aus dem Intervall mit die nahe bei dem Punkt a liegen, also meinetwegen x minus a kleiner als Epsilon. Das heißt, Phi und Psi sind dann zumindest gleich auf einer Umgebung von x0. Natürlich diese Umgebung geschnitten mit dem Intervall i. Wie beweist man das? Ja, man schreibt die Differenz auf phi x minus psi x, Hauptsatz, Integral von a bis x, phi Strich minus psi Strich. Und jetzt können wir die Differentialgleichung benutzen. Zweites Gleichheitszeichen, das ist das Integral von a bis x von f t phi t minus f t psi t. Dann geht es ein bisschen technisch weiter. Wir wissen, der Punkt a, phi a ist gleich dem Punkt a, psi a, Gleichheit der Lösung in a. Da gibt es eine Umgebung drum in G, unten L größer gleich 0 findet man auch. Die Lipschitz-Bedingung geht jetzt ein, sodass die Ungleichung aus der letzten Zeile richtig ist. Nämlich zumindest für alle Punkte xy, xy Schlange aus der Umgebung groß U vom Punkt a, phi a. Das heißt, wir können die Lipschitz-Bedingung benutzen auf diese Umgebung. Außerdem, das ist die Beobachtung auf Seite 9 oben, die beiden Lösungen sind natürlich stetig im Punkt A. Was bedeutet das? Es gibt ein Delta größer 0, sodass T, Phi T und T, Psi T in diese Umgebung verlaufen. Das heißt, wir können die Lipschitz-Bedingung auf den Lösungskurven benutzen. Das ist die Folgerung, die in der dritten Zeile von Seite 9 steht. Wir werten F aus auf T, Phi T und T, Psi T, benutzen die Lipschitz-Bedingung und wissen, dass die Abschätzung richtig ist für alle Zeitpunkte T aus dem Intervall I, wobei das T eben Abstand zu A kleiner hat als Delta. Damit gehen wir zurück in unsere Startungleichung und sehen, Phi x minus Psi x, Betrag davon, kleiner gleich L. Außen Betrag, weil wir wissen nicht, ob x größer ist als a oder ob das umgekehrt ist. Also müssen wir Betrag machen. Außen und innen den Betrag von Phi t minus Psi t integriert wird nach t. So, dann geht's weiter. Natürlich L größer 0 können wir ohne Einschränkung annehmen. Und wir können Delta verkleinern, sodass L mal Delta kleiner gleich ein halb ist. Dann schauen wir uns das Intervall an, das Intervall J. Da wird das Intervall a minus Delta, a plus Delta nochmal verkleinert, Delta halbe, mit i geschnitten. Und wir können dann feststellen, aufgrund der Abschätzung, die oben drüber steht, es gilt Phi x minus Psi x, Betrag, ist kleiner gleich L mal Delta mal Maximum Abstand Phi y minus Psi y, y aus diesem Intervall J. J ist der Schnitt von dem Intervall I mit dem verkleinerten Intervall um A. Dieses Maximum nennen wir M. Verkleinert haben wir deshalb, weil wir haben jetzt kompakte Intervalle. Das Maximum genannt M ist dann endlich und die Abschätzung, die da steht, gilt für alle x aus dem Intervall J. So, dann bildet man links auch das Maximum, schaut sich die Definition an von M, dann steht links die Zahl M, rechts steht aber L mal Delta mal M, das ist kleiner gleich ein halb M. Gut, was bedeutet das? Logische Konsequenz, Groß M ist 0. Wenn Groß M 0 ist, nach Definition von Groß M, haben wir jetzt gezeigt, dass Phi gleich Psi ist auf der Menge J. So, und dann sind wir mit unserer Diskussion zu Ende. Das heißt, wir haben gezeigt, dass man zumindest in der Umgebung die Gleichheit der Funktion Phi und Psi bewiesen hat. Zweiter Schritt. Wir behaupten, Phi und Psi sind gleich für alle x aus dem Intervall i für x größer gleich x0. Nochmal zur Erinnerung, im Satz wird angenommen, Phi und Psi sind gleich an der Stelle x0. Wie geht das? Man definiert in der drittletzten Zeile das Eta 0. Das ist das Supremum aller Eta aus i, sodass Phi und Psi gleich sind auf dem Intervall, dem abgeschlossenen x0 bis Eta. Da wir über i ja nichts voraussetzen, kann es sein, Eta 0 gleich unendlich oder Eta 0 ist der rechte Endpunkt von dem Intervall i, dann sind wir sowieso durch. Da brauchen wir nichts mehr zu überlegen. Also, falls das nicht so ist, dann gibt es ein Delta größer 0 auf der Seite 10 oben, sodass das Intervall Eta 0 bis Eta 0 plus Delta im Intervall i enthalten ist. Die Definition von diesem Wert Eta 0, die Stetigkeit von Phi und Psi in Eta 0 ergibt, dass dann natürlich Phi und Psi auch übereinstimmen müssen, weil sie ja vorher übereingestimmt haben nach der Definition. Und Schritt 1 liefert dann, es gibt ein Epsilon größer 0, sodass Phi und Psi auch gleich sind auf dem Intervall, das in Eta 0 beginnt und bis Eta 0 plus Epsilon reicht. Und das ist offensichtlich ein Widerspruch zur Definition von Eta 0 als ja, größter Wert, wo die beiden Funktionen noch übereinstimmen. Der dritte Schritt, wir gucken uns genauso die Situation an, dass Phi und Psi übereinstimmen, jetzt für die x kleiner gleich x0. Und das geht natürlich analog, völlig analog zu dem, was man vorher gemacht hat. Vorher sind wir nach rechts gegangen und jetzt in dem dritten Schritt geht man einfach nach links. So, ein Beispiel. Was soll dieses Beispiel uns deutlich machen? Wir nehmen g, r kreuz r, die Funktion fxy gleich x mal y Quadrat. Diese Funktion erfüllt überall eine lokale Lipschitz-Bedingung bezüglich y. Allerdings ist die Funktion nicht auf dem ganzen Bereich Lipschitz. Diese Bemerkung oder dieses Beispiel soll zeigen, diese Eindeutigkeit oder die Diskussion ist in der Regel auch nur möglich, wenn man die Lipschitz-Bedingung nicht nur lokal hat, sondern noch verbessern kann. Warum? Das wollen wir jetzt zeigen. Die lokale Lipschitz-Stetigkeit, wie in dem Beispiel, lokale Lipschitz-Stetigkeit bezüglich der Variablen y, da kriegt man unter Umständen auch nur lokale Existenz einer Lösung bezüglich des Anfangswertproblems. Und man muss dann überlegen, ob in besseren Situationen auch die Lösung global existiert. Wenden wir uns der Existenz zu und damit sind wir jetzt in dem Bereich, den wir vorher diskutiert haben, nämlich in dem Bereich metrische Räume. Überschrift auf der Seite 10 unten, Fixpunktsatz von Banach. Hinweis, das kommt nochmal in den Übungen aller Wahrscheinlichkeit nach vor, ist aber keine große Sache. Was macht man da? Man hat irgendeinen vollständigen metrischen Raum XD. Welchen? Das müssen wir nachher noch konkret diskutieren. Dann haben wir eine Abbildung, Groß F, von A in sich und A ist eine Teilmenge unseres metrischen Raumes X. Dann wird verlangt, die Abbildung Groß F erfüllt eine Lipschitz-Bedingung in der ersten Zeile von Seite 11. D von x von fx, fy, der Abstand der beiden Bildpunkte, ist kleiner gleich einer konstanten Theta mal Abstand der Urbilder. Das soll gelten für alle Punkte xy aus A. Und ganz, ganz wichtig, die konstante Theta ist kleiner als 1. Wenn dann noch die Menge A abgeschlossen ist, die zweite wesentliche Forderung, also der Raum vollständig, die Konstante kleiner 1, die Menge abgeschlossen, dann hat unser f genau einen Fixpunkt. Das heißt, es gibt genau eine Stelle x Stern in der Menge A, sodass f x Stern gleich x Stern ist. Diesen Fixpunkt kann man sogar in Anführungszeichen numerisch ermitteln. Man wähle irgendeinen Startwert, klein a aus der Menge groß A, und definiert die rekursive Folge als x0 gleich a und xn plus 1 als f von xn. Die Aussage, diese Folge konvergiert gegen den Fixpunkt. Der Beweis, wahrscheinlich als Übungsaufgabe, werden Sie die Details nochmal aufbereiten. Man zeige, dass die so definierte Folge eine Cauchy-Folge ist und überzeuge sich davon, dass der Limes, die Fixpunktgleichung erfüllt. Das brauchen wir, um den zentralen Satz, der jetzt kommt, zu beweisen. Nochmal, wir haben uns über Eindeutigkeit Gedanken gemacht, da ging die Lipschitz-Bedingung schon ein. Jetzt geht es um die Existenz und das ist der Existenzsatz von Picard und Lindelöf, Satz 22.2. Wie vorhin auch, eine offene Menge G ist gegeben, G offen in R kreuz Rn. Die Funktion f auf g definiert, Werte in Rn, die soll stetig sein insgesamt und bezüglich der y-Veränderlichen einer lokalen Lipschitz-Bedingung genügen. Die Folgerung, man gibt sich einen Punkt a aus g vor, also sozusagen einen Startwert a, eine Startzeit a und einen Startwert eta, a ist ein Skalar, eta ist ein Vektor. Dann gibt es zu jeder Vorgabe von dem Punkt a eta aus g ein Epsilon größer 0 und eine einmal stetig differenzierbare Funktion psi, definiert auf dem Intervall a minus Epsilon bis a plus Epsilon mit Werten in Rn, die folgendes macht. Die Funktion Psi löst das Anfangswertproblem oder Anfangsbedingung, wird gestellt Psi a gleich Eta. Ist vielleicht nicht ganz korrekt, Anfangswertproblem, man hat den Punkt a ja in der Mitte des Intervalls, aber sei es drum, man gibt einen Wert zu einer Zeit vor, Psi a gleich Eta, und die Differentialgleichung Psi-x gleich f an der Stelle x, Psi-x, die wird gelöst auf dem Intervall a minus Epsilon bis a plus Epsilon. Das Komma, das sehen Sie selbst hinter dem Psi in der Differentialgleichung, ist natürlich überflüssig. Das Bild illustriert ein wenig die Situation, da ist die Menge g gezeichnet. Die y-Achse ist die Rn, repräsentiert die Rn-Veränderliche. Die x-Achse ist sozusagen die Zeitachse. Wenn man das als Zeitparameter lesen möchte, da hat man das Intervall a minus Epsilon, a plus Epsilon. Das Eta ist aufgetragen und die Lösungskurve, also die Kurve x geht über in x, Psi x, ist angedeutet. Bemerkungen dazu. Bemerkungen zum Satz von Pickard-Lindelöf. Zusammen mit dem vorigen Satz 22.1 hat man jetzt Existenz, Lokal und Eindeutigkeit. Bemerkung 2 erklärt sich auch von selbst. Man hat einen lokalen Existenzsatz, da die Funktion Psi, die Lösungsfunktion, das sollte übrigens heißen, unter Umständen, also das große U ist anders zu lesen, da eben die Lösungsfunktion unter Umständen nur auf einem kleinen Intervall um den Zeitpunkt A existiert. Anders gesagt, der Satz gibt zunächst mal keine Information darüber, wie groß das Lösungsintervall ist. Das ist die Bemerkung 3. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man die Lösung vergrößern kann, also dass man nicht nur eine kleine Lösung hat, sondern dass das Lösungsintervall groß, sogar beliebig groß ist. Und das ist in Spezialfällen natürlich möglich. Aber im Allgemeinen ist es nicht so, dass man für alle Zeiten lösen kann. Also es ist nicht der Regelfall, dass die Lösung global existiert. Als Hinweis bei den Frenet'schen Differentialgleichungen, da ist es so. Da kann man wirklich für alle Punkte lösen. Da ist das Epsilon sozusagen unendlich. Ein Beispiel, dass es nicht so sein muss, eben eine nicht-lineare Differentialgleichung, in dem Beispiel y' gleich 1 plus y Quadrat, mit der Vorgabe y0 gleich 0. Und wir schauen uns als gegebenes Intervall mal das Intervall minus Pi halbe bis Pi halbe an. Warum? Lösungsfunktion y von x Tangens x ist eindeutige Lösung des Problems. Und offensichtlich kann man die Lösung nicht über dieses Intervall hinaus vergrößern. Das heißt, in diesem nichtlinearen Beispiel ist sozusagen Epsilon gleich Pi halbe der optimale Wert. Bemerkung 4. Eine Wortgebung. Man nennt eine Lösung eine maximale Lösung des Problems. Y' gleich f von x und y und Vorgabe Psi a gleich Eta auf einem Intervall i, wenn es keine Lösung gibt, phi, die auf einem größeren Intervall definiert ist. Also in Bemerkung 4, da ist Psi die Lösung, die man aus Pickard-Lindelöf bekommt, definiert auf einem unter Umständen kleinen Intervall. Jetzt guckt man, wie groß kann man das Intervall machen. Und ja, eine maximale Lösung liegt dann vor, wenn die Lösung nicht auf ein größeres Intervall fortgesetzt werden kann. Und dass man sowas machen kann, das ist die Bemerkung ganz unten. Man kann zeigen, das ist eine Diskussion, die man mit etwas Aufwand treiben kann. Unter der Voraussetzung des Existenzsatzes lässt sich die Lösung tatsächlich zu einer maximalen Lösung fortsetzen. Und was bedeutet das? Das steht auf der Seite 13. Unter dem Stichwort Spezialfall. Was ist mit Spezialfall gemeint? Das macht nur dann eigentlich Sinn, wenn die Menge G die Struktur hat. Das steht sozusagen in der Aussage verborgen. G ist jetzt R Kreuz Rn. Und damit ist das kleine f eine stetige Funktion auf R Kreuz Rn. Also das Gebiet G soll keine Schwierigkeiten machen. Also f wie üblich stetig, jetzt auf R Kreuz Rn und lokal Lipschitz bezüglich der Y-Variablen. Psi sei die maximale Lösung. Wir nehmen mal an, dass es sowas gibt. Der Differentialgleichung Psi' gleich f von x und Psi mit dem Startwert Psi a gleich Eta. Seien Alpha und Beta die Grenzen von diesem maximalen Intervall. Nochmal, es ist jetzt sozusagen die Annahme, dass so eine maximale Lösung existiert. Beweisen tun wir das nicht, es ist plausibel. Wir wissen nicht, wie die Grenzen aussehen, das kommt nämlich jetzt. Dann kann man die Grenzen dieses maximalen Intervalls beschreiben. Erster Fall, Alpha ist minus unendlich oder Alpha größer minus unendlich. Was passiert dann? Dann muss die Lösung Psi bei Annäherung von oben an die endliche Grenze Alpha betragsmäßig explodieren. Aussage 3. Die obere Grenze des Intervalls ist unendlich. Falls nicht, dann ist es so, die Lösung explodiert bei Annäherung von unten an die Grenze Beta. Das ist in dem Teil 4 ausgesagt. Dann kann es nur so sein, wenn die obere Grenze des maximalen Intervalls endlich ausfällt, dann muss die Lösung bei Annäherung an diese Zeit betragsmäßig beliebig groß werden. Also zusammenzufassen, wir unterstellen, das haben wir nicht bewiesen, es gibt eine maximale Lösung. Wie sieht das maximale Lösungsintervall aus? Entweder linke Grenze minus unendlich, dann ist alles gut, rechte Grenze plus unendlich, auch alles gut. Falls eine der beiden Grenzen endlich ist, dann kann die Lösung nur das Verhalten zeigen, dass sie betragsmäßig explodiert. Noch eine Anmerkung, wir haben über die Lipschitz-Bedingungen geredet und sozusagen diskutiert, dass die das Leben sehr leicht macht. Man hat Existenz und Eindeutigkeit. Sie erinnern sich an die Differentialgleichung, was war das? Y' gleich dritte Wurzel Y Quadrat. Die konnten wir auch lösen. Und tatsächlich, das ist die Bemerkung Nummer 5, wenn die rechte Seite f nur stetig ist, dann kann man immer noch die lokale Existenz beweisen mit ganz anderen Argumenten. Eindeutigkeit geht verloren. Und das ist der Satz von Peano. Die letzte Bemerkung, wenn man an globalen Lösungen interessiert ist, dann gibt es Verfahren, die ermöglichen es, die Größe des Existenzintervalls genauer zu bestimmen, jedenfalls für bestimmte Klassen. Da gibt es noch einen Zusatz im Anschluss an den Beweis von Pickard-Lindelöf und spezielle Klassen, das sind insbesondere lineare Differentialgleichungen. Da wird sich durch eine genauere Untersuchung ergeben, dass das Epsilon aus dem Existenzsatz gar kein Epsilon ist, sondern dass man Differentialgleichungen vom linearen Typ, Differentialgleichungssysteme, erster Ordnung, lineare, dass man die global lösen kann. Und damit haben wir dann nachher wirklich als Anwendung die Aussage, dass die Frenet'schen Formeln, wenn man die als Differentialgleichungen interpretiert, dass die global lösbar sind.